Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und der sagt herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört in die 29. Episode. Die dreht sich rund um die Eldora-Gruppe und um die sich verändernden Realitäten in der Gemeinschaftsgastronomie. Danke, Christian Hürlimann, dass du bei uns zu Gast bist und ebenfalls herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
Die heutige Episode wird gesponsert von GastroFacts, dem ersten nachhaltigen Fachmagazin und Businessportal der Schweizer Hospitality-Branche. Eldora, den Namen kennt man in der gastronomischen Schweiz. Viele kennen vielleicht auch den Namen DSR. Der ist seit 2015 zwar nicht mehr geläufig, 2-3 Zahlen zur Gruppe vorab, einfach damit man es richtig einordnen kann. Die Eldora-Gruppe die managt 150 Mitarbeiter-Restaurant, 61 Mensen und 64 Altersheime. Sie beschäftigt schweizweit 2200 Mitarbeiter. Die serviert etwa 60'000 Mahlzeiten pro Tag und hat 2019 einen Jahresumsatz von 360 Millionen Franken erwirtschaftet. Die Eldora-Gruppe, das ist das viertgrösste Gastronomieunternehmen in der Schweiz. Dazu gehören auch Firmen wie Menu & More oder Dienstleistungsbetriebe wie Hotelis oder Fidurest, um nur einige zu nennen. Christian, du bist Mitglied der Geschäftsleitung und hast seit 2005 als Direktor Deutschschweiz die Eldora AG, also das Kerngeschäft, maßgeblich mitprägt. Seit Anfang dieses Jahres machst du das auch schweizweit als COO Business Catering. Wie du mit dem Schriftstellergast in diesem Podcast wirst klarkommen, also mit dem Max Frisch, das zeigt sich jetzt gerade. Ich stelle dir jetzt gerade vorab 3 Fragen aus seinem berüchtigten Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und dann legen wir los.
Die erste Zahl ist 12.
Was haben Sie anderen öfter geraten? A. Dass sie sich trennen. B. Dass sie sich nicht trennen.
Ich habe öfters geraten, dass man sich von irgendetwas sollte trennen sollte. Anstatt dass man zusammenbleibt.
Nächste Frage. Nächste Zahl.
25.
Was bewundern Sie an Frauen?
Ich bewundere an Frauen, speziell in unserer Branche, dass sie mit einem enorm grossen Engagement und meistens auch sehr viel konsequenter ihre Rolle ausüben als zum Teil die Männer.
Nächste Frage.
55.
Halten Sie sich für einen guten Freund?
Ja.
Danke vielmals. Christian, was fällt dir nach 18 Jahren und 5 Monaten bei der Eldora heute nach wie vor schwer und was ist mit viel Erfahrung einfacher geworden?
Mit der Erfahrung fällt es mir heute einfacher, gewisse Punkte oder gewisse Sachen, die in einem Restaurant stattfinden, die vielleicht nicht so laufen, wie sie geplant sind, dass man die eher akzeptieren kann und auch mit einer grösseren Resilienz mit diesen Sachen umgehen. Ich glaube, vor allem die letzten 2-3 Jahre haben alle Gastronomen, die in dieser Branche arbeiten, dazu gebracht, dass man flexibel sein muss, dass man vor allem Prioritäten setzen muss. Und ich glaube, dass die Sachen, die prioritär zu behandeln sind, dass die eben auch dann die volle Aufmerksamkeit verdienen. Mir fällt immer noch schwer, wenn ich sehe, was die Mitarbeiter jeden Tag, sei es in der Küche, im Service, an der Kasse, beim Automaten auffüllen, wo jetzt sicher nicht die interessanteste Arbeit ist, weil sie für eine Leidenschaft und für eine Passion an den Tag legen. Und wenn ich dann zum Teil in den Restaurants selber Kommentare höre über das Essen, über die Dienstleistung, wo zum Teil dann auch persönlich angriffig sind gegenüber von dem, was die Arbeit geleistet hat. Offen gesagt, das regt mich nach wie vor auf, auch wenn ich jetzt schon seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig bin. Die Wertschätzung zum Teil fehlt von dem, was gemacht wird.
Ist das etwas, was man jetzt mehr spürt? Hat sich das verhärtet, ich sage jetzt einmal die Front? Weil während Corona war man ja gerade so lieb zueinander.
Ich glaube, es hat sich generell nicht wegen Corona verhärtet, sondern es hat sich mit der Zunahme von den Social Medias verhärtet. Social Medias sind sehr stark dazu da, dass sich jeder Einzelne kann, auf irgendeine Art und Weise zeigen, kann sich präsentieren. Und früher ist es ja so gewesen, dass man Tagebuch geschrieben hat und hätte ja nicht wollen, dass irgendjemand das liest. Und heute ist man, macht man einen Post und man ist eigentlich enttäuscht, wenn es niemand liest. Also das zeigt so ein bisschen das. Und die Individualität, die man in den Social Medias ausleben tut, die findet man dann halt eben auch in einem grossen Restaurant, wo zum Teil 1500 Essen produziert pro Tag. Wenn man da Herr Meier oder Frau Müller nicht abholt, dann hört man das am Ende vom Service, wenn die nach ihren speziellen individuellen Bedürfnissen nicht abgeholt worden sind. Also der Anspruch, dass man genau sein Bedürfnis erfüllt wird an dem Tag im Restaurant, der ist enorm gestiegen. Corona hat das vielleicht eine Zeit lang ein bisschen ausgesetzt, aber seit mindestens 12, 18 Monaten ist das Bedürfnis wieder enorm da. Und das ist eine Herausforderung und nicht immer einfach.
Was ist bei der Eldora in deiner Karriere so der grösste Spagat, den du musst machen oder den du gemacht hast?
Also sicher der Einstieg. Ich komme ursprünglich aus der internationalen 5-Sterne-Hotellerie und bin dann zu DSR gegangen, weil sie jemanden gesucht haben, der die Deutschschweiz entwickelt. Und dort hat auch das Umfeld zum Teil ein bisschen kritisch reagiert. Weil früher hat es wirklich einfach auch noch geheissen, jemand, der nicht kochen kann, geht in die Kantine kochen. Ich bin direkt vom Wider gekommen und ich bin wieder bewusst gegangen, weil mich die 5-Sterne-Hotellerie nicht mehr erfüllt hat. Ich habe irgendwie festgestellt, dass der 5-Sterne-Gast in Brisbane oder New York oder in Zürich alle etwas das Gleiche wollen. Und das hat mich eigentlich eher ein bisschen langweilig gedacht. In der Gemeinschaftsgastronomie habe ich dann aber eine sehr grosse Vielfalt angetroffen an Kunden, an Bedürfnissen. Man muss sehen, man sieht in all diesen Kunden, die wir haben, sei es jetzt im Bankenbereich oder sei es im Pharmabereich, man sieht überall in diesen Firmen in die Kultur hinein. Und das ist etwas, was enorm spannend ist. Ein grosser Spagat machen wir immer noch, wenn es darum geht, dass der Kunde Bio-Menüs will, wo nichts bezuschusst werden darf und der Mitarbeiter von dem Unternehmen soll das für 6 Franken konsumieren können. Dann ist das immer einfach sind Sachen, die dann am Schluss nicht mehr möglich sind. Ich glaube, es ist eine Grund-DNA von einem Gastronom oder einem Hotelier, dass wir immer versuchen, den Wunsch umzusetzen. Das ist das Erste, was wir lernen in unserem Beruf. Und da in der Gemeinschaftsgastronomie muss man lernen, eben auch mal Nein sagen. Das machen wir nicht. Das ist in der öffentlichen Gastronomie vielleicht weniger Tagesordnung. Aber wenn man das in der Gemeinschaftsgastronomie nicht macht mit unseren Verträgen, dann kann das auf einmal sehr teuer werden.
Haben sich die Unsicherheit in der Gemeinschaftsgastronomie mittlerweile so ein bisschen geleitet? Oder hat sich auch vieles grundsätzlich verändert?
Das hat sich in die Richtung verändert, dass sich die Kunden sicher Gedanken machen, braucht es das überhaupt noch? Sei es jetzt aufgrund der Grösse oder auch aufgrund der Arbeitsform, die sie haben bei ihren Mitarbeitern. Also der Markt ist kleiner geworden in den letzten 3-4 Jahren von der Gemeinschaftsgastronomie. Es gibt Kunden, die sagen, nein, es reicht jetzt, wenn wir einen digitalen Kühlschrank aufstellen. Wir brauchen kein Restaurant mehr. Und dann gibt es die Firmen, die sagen, nein, wir wollen jetzt ganz bewusst wieder ein Restaurant haben, weil es ist der Begegnungsort für unsere Mitarbeiter, wo sie sich austauschen können. Es ist eigentlich eine Wertschätzung am Mitarbeiter gegenüber, wenn er über den Mittag kann mit seinen Kollegen im hauseigenen Restaurant etwas essen.
Wie hat sich die Eldora-Gruppe so aus dem Corona-Albtraum raus manövriert? Wie sind ihr rausgekommen und auf welchem Kurs befindet ihr euch jetzt gerade?
Also wir haben während Corona ein Projekt gestartet, das heisst Rethinking the Future. Das hat so ausgesehen, dass wir mit verschiedensten Kunden von uns, Auftraggeber, Workshops gemacht haben, wo wir mit ihnen besprochen haben. Das war extern moderiert gewesen. Haben wir mit ihnen besprochen, wie sieht die Situation bei euch aus? Wo geht die Reise hin? Weil wir dürfen nicht vergessen, auch für die Kunden war es eine außergewöhnlich neue Situation gewesen. Und aus denen, wir haben 3 Workshops gemacht in der Schweiz. Zum Teil 2 sind persönlich gewesen, ist möglich gewesen. Einen haben wir virtuell müssen machen. Und aus diesen Inputs heraus haben wir nachher Bedürfnisse kreiert und haben zusammen mit 100 Eldora-Mitarbeitern wiederum in Workshops einen Katalog zusammengestellt mit gesamthaft 30 neuen Produkten, die nachher haben können in den Restaurants umgesetzt werden. Beispiel: Wir haben eine eigene Mehrweg-Geschirr, Varianten Lösung erarbeitet, die nachher eingesetzt werden können. Oder wir haben ein System kreiert, das heisst Click and Collect, wo der Mitarbeiter von seinem Pult aus das Essen vorbestellen konnte, an einem Abholpunkt abholen und dann irgendwo isoliert essen. Weil er wollte vermeiden, dass er dieser Menschenansammlung im Free-Flow ausgesetzt ist. Und das System, das kommt heute sehr gut an, weil wir brauchen es heute nicht mehr, weil die Leute Angst haben, um sich irgendwo anzustecken, sondern das gleiche System wird heute gebraucht, dass wir am 2 die Anzahl Menüs aufschalten, wo wir es fortrühren müssen und wo dann zu einem reduzierten Preis ebenfalls über das Click and Collect noch einmal bestellt werden können. Vielleicht als Nachtessen oder vielleicht jemand, der am Mittag keine Zeit hatte.
Also einen positiven Nebeneffekt hat denn das aber nicht auch zum Effekt, dass ich zum Beispiel, ich stand ja auch heute noch nicht gerne in Schlange. Funktioniert das dann auch noch, dass die Leute jetzt auch bewusst so vorbestellen, damit sie eben nicht anstehen müssen?
Das funktioniert heute noch. Wir haben aber auch zusätzlich mindestens 3 verschiedene Self-Payment-Systeme, wo die Leute schnell individuell bestellen können. Das eine ist ein Bestellbildschirm, wo man bestellt und zahlt, bevor man es holen. Das kennt man auch von McDonald's.
Self-Order Station.
Genau. Und dann haben wir aber auch an jedem Ausgabestell von der Restaurant haben wir QR-Codes, wo man mit einer Take-and-Pay-App von der Eldora kann scannen, zahlen und dann einfach rauslaufen. Und wir haben jetzt auch neue unbemannte Kassen, wo man das Tablet, den Tray, darunter stellen kann und die Kamera erkennt, was auf dem Tray ist. Und man muss nur noch den Badge oder die Kreditkarte anheben und dann ist das gezahlt. Und die Quittung kommt elektronisch als Mail.
Eigentlich eine sehr digitalisierte Welt, die du jetzt hier beschreibst oder wo wir jetzt auch schon drin sind, wo wir drin stecken. Was gibt dir denn aktuell am meisten zu denken?
Der Fakt, dass wir so unterschiedliche Schwankungen haben in den Frequenzen. Der Montag fährt immer sehr bedächtig an, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag läuft sehr viel und der Freitag kann zum Teil die Hälfte geschafft sein von dem, was am Donnerstag war. Und das ist etwas, wo wir immer noch pro Betrieb individuell die richtigen Lösungen suchen. Da stellt sich dann einmal die Frage, soll man einfach das Angebot verkleinern und dann eigentlich die bestrafen, die noch vor Ort sind. Oder macht man nur noch Buffet am Freitag? Oder was macht man überhaupt, damit das dann eben ausbalanciert werden kann? Ich glaube nicht, dass wir den Freitag wieder an einen Punkt anbringen, der so war wie 2019. Das Ziel muss dort sein, um individuell für jedes Restaurant die richtige Freitagslösung zu finden für den Betrieb, die eben auch dem Gast wie aber auch dem Auftraggeber passt.
Die hybriden Arbeitswelten, ja, die verlangen neue Ideen, vielleicht eben auch neue Angebote. Es ist sich die ganze Esskultur auch am Verändern. Wie sieht das bei euch aus?
Wir prüfen in diesem Zusammenhang aktuell auch Kooperationen mit Firmen, die speziell, sagen wir jetzt mal, oder im Delivery-Bereich tätig sind. Wir prüfen Optionen, wo wir gewisse Dienstleistungen in den Betrieb oder in den Gebäuden können so digitalisieren, dass wir eigentlich gar nicht mehr selber vor Ort sein müssen. Aber der Mitarbeiter von dieser Firma nach wie vor die Möglichkeit hat, qualitativ sich nach seinem Bedürfnis können zu verpflegen, ohne dass jetzt gerade irgendjemand an der Kaffeebar steht oder an einer Kasse muss stehen.
Wie hat sich das Verständnis in Sachen Mitarbeiterverpflegung seitens von Kundinnen und Kunden verändert? Also ist es nach wie vor ein Rappengeschäft, wo es ums Geld geht? Oder sind auch andere Faktoren jetzt plötzlich diskussions- und entscheidungsgrundlegend geworden?
Wenn man heute Gewichtung anschaut in aktuellen Ausschreibungen, und ich darf sagen, es sind momentan sehr viele Ausschreibungen, weil sehr viele Kunden von der Gemeinschaftsgastronomie, die haben Verträge, die datieren noch von 2017 oder 2018. Und jetzt 2023 merkt man auf einmal, dass die gar nicht mehr passen. Also geht man den Markt abklopfen, wenn ich das so sagen darf. Früher ist die Wirtschaftlichkeit in so einer Offerte, wo wir sie abgegeben haben, meistens mit etwa 65% oder 70% gewichtet worden und der Rest ist Kulinarik gewesen. Und heute ist es so, dass wir die letzte Offerte, die wir gemacht haben, eine grosse, dort ist 45% Nachhaltigkeit gewesen und 30% Wirtschaftlichkeit. Und dann hat es noch Bereiche darunter gehabt, wie eine gesunde Mitarbeiterkultur etc. Also man sieht daraus, dass die Nachhaltigkeit sehr stark ein wichtiger Punkt wird in unserer Gastronomie.
Wir kommen nachher noch ein bisschen dezidierter zu dem Thema Nachhaltigkeit. Mich interessiert, wie stark sich die Vertragsarten jetzt verändert haben. Also von der Pacht hin zu Mandatsverträgen mit Defizitgarantien auch gegangen sind.
Da kann ich dazu sagen, dass wir ganz einen klaren Unterschied haben im März zwischen der Westschweiz und der Deutschschweiz. In der Westschweiz sind wir im Business Catering etwa bei 80% Mandatsverträge, also komplette Defizitübernahme vom Kunden und 20% Risikoverträge. Und in der Deutschschweiz ist es genau umgekehrt.
Wieso ist denn das so?
In der Westschweiz haben wir eine andere kulinarische Kultur. In der Westschweiz ist der Stellenwert des Mittagessen höher als in der Deutschschweiz. Wir wissen, dass ein Gast von uns in der Westschweiz durchschnittlich 45 Minuten am Mittag bis zu einer Stunde im Restaurant ist. In der Deutschschweiz sind es 28 Minuten, wo der Gast bei uns ist. Und dann ist es so, dass wenn in der Deutschschweiz eine Ausschreibung läuft, hat es sofort 5 bis 6 Caterer am Start, die eine Offerte machen. Und in der Westschweiz sind es etwa 3. Und das hat natürlich eine Auswirkung auch auf die Art der Verträge.
Jetzt haben wir heute zusammen in eurem à la carte Restaurant The Corner hier im Uetlihof gegessen. Inwiefern wird sich die Fusion von der CS und der UBS auf euch auswirken?
Das wüsste ich auch gerne. Faktisch ist, dass wir seit über 25 Jahren ein äußerst verlässlicher Partner sind von der Credit Suisse. Wir haben in dem Rahmen von dem Mandat unsere Betriebsanzahl von 3 auf bis zeitweise 10 Restaurants können steigern mit der Credit Suisse. Und das zeigt, dass Credit Suisse mit den Leistungen von Eldora immer sehr zufrieden war. Ist aber auch ein Kunde, der einem sehr gefordert hat, wo man hat wieder überlegen musste, wie machen wir das neu. Wie die ganze Verteilung jetzt zwischen den beiden Banken nachher wieder aussehen, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten mehr erfahren.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. Welche 3 Worte oder welche 3 Werte kommen dir spontan in den Sinn, wenn du an Digio im November denkst?
Tradition, Begriff oder Wert wie Wiedersehen, weil lange nicht mehr gesehen. Und der dritte Punkt sicher auch Innovation. Neugierig sein auf das, was neu ist auf dem Markt.
Danke vielmals. Euren Nachhaltigkeitsbericht, ich habe ihn angeschaut und gut gelesen, umfasst 100 Seiten in einer Nutshell, weil es sind so die relevantesten KPIs, also die Schlüsselkennzahlen aus deiner Sicht.
Wenn es natürlich um Lebensmittel geht, geht es auch immer um Food Waste. Ich glaube, der Food Waste ist etwas, wo wir als Gastronomiefirma als erstes müssen in Angriff nehmen, dass das reduziert wird. Der Food Waste ist dann aber schnell einmal begleitet von der ganzen CO2-Bilanz. Welche Lebensmittel sind da zu bevorzugen? Und das sind für mich die wichtigen Erkenntnisse, wie wir zukünftig auch unsere Menüpläne schreiben. Und dann ist dann der nächste Schritt, dass wir wirklich innerhalb des Unternehmens Corporate Sustainable Culture aufbauen, wo uns zulässt, dass eben die Mitarbeiter, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auch sich intern weiterbilden und mehr darüber erfahren, was man machen kann. Und nicht, dass das einfach strategisch auf einer Direktionsebene besprochen wird. Es müssen die Mitarbeiter in den Betrieben wissen, was kann ich dazu beitragen, wieso machen wir das, oder ist es einfach wieder eine Anweisung, die aus dem Hauptsitz kommt.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Seit letztem Jahr beschäftigt mich bei uns im Team ein Leiter Positive Impact. Und der Leiter Positive Impact hat nebst vielen anderen Projekten, vor allem im CO2-Bereich oder im Food Waste-Bereich, hat aber auch die Aufgabe, unsere Mitarbeiter, die in den Restaurants sind, zu sensibilisieren zum Thema Nachhaltigkeit und mit ihnen auch zu diskutieren. Erstens mal, was macht Eldora? Oder sagen, liebe Mitarbeiter, hast du eine Idee dazu? Er veranstaltet jede Woche eine Teams-Zusammenkunft, immer mit anderen Betrieben, wo er eine Stunde mit diesen Leuten über Nachhaltigkeit reden. Westschweizer Betriebe unter sich, Deutschschweizer Betriebe unter sich. Und die Erkenntnisse aus diesen Dialog, die fliessen nachher intern bei uns in die Nachhaltigkeitsabteilung ein.
Und die Messlatte, die soll gemäss eurem Bericht jedes Jahr ein bisschen höher gelegt werden. Kommt ihr denn beim Erreichen von euren Zielen generell vorwärts? Und welche Ziele sind enorm schwer zu erreichen? Hand aufs Herz.
Es ist enorm schwierig in der heutigen Zeit, und ich komme jetzt wieder auf die CO2-Bilanz, ich glaube, das ist enorm schwierig, ein plausibles Reporting können zu erarbeiten zur CO2-Bilanz, speziell im Restaurant. Weil ich müssen sehr viele Informationen müssen da in so eine Analyse reinlaufen, Informationen, die von unseren Lieferanten kommen. Wenn wir eine CO2-Bilanz über eine Tomate machen, im Februar, dann sieht die anders aus als im Juli. Und dort das auch verlässlich zu machen oder dass man nachher auch einen seriösen Wert hat, ich glaube, das ist die grosse Schwierigkeit. Es gibt Anbieter auf dem Markt, die das machen, die meiner Meinung nach auch schon relativ genau ankommen. Aber die ganzen Vorgaben, die wir auch von unseren Auftraggebern haben, die wollen neuere, die wollen verlässlichere Sachen. Und das ist das, was die grosse Schwierigkeit ist. Der zweite Punkt, der sehr schwierig ist, ist, das kleinste Restaurant von Eldora im Business Catering macht etwa 50 Mittagessen. Und das grösste macht 2000. Also gerade da, wo wir heute sind, im Mütlihof 1, aber auch die UNO in Genf, die machen 2000 Mittagessen. Und wir müssen irgendwie auch Messwert und ein System anbringen, das für die grosse Spannweite von den unterschiedlichsten Betrieben passt und wo auch handelbar ist. Weil in einem Restaurant, wo 50 Mittagessen geschickt werden, arbeitet in der Regel bei uns eine Alleinköchin oder ein Alleinkoch. Und wenn man von diesen Leuten nachher auch noch verlangt, dass sie irgendwelche Nachhaltigkeitstabellen müssen füttern oder irgendwelche Systeme updaten, dann ist das eine grosse Herausforderung.
Auch Labels spielen bei euch eine Rolle. Wie wichtig ist der Austausch mit diesen Organisationen und eben Labels à la Too Good To Go oder Zero Waste Switzerland etc.?
Das ist sehr wichtig, weil wir dort eben auch von den Erfahrungen können profitieren können, die andere Gastronomen machen. Es wäre ja eine Utopie zu denken, dass man selber alles muss erfinden muss. Und gerade wenn wir zum Beispiel jetzt United Against Waste anschauen, sind wir dort regelmässig in diesen Sitzungen mit unseren Vertretern, die dann eben auch hören, was macht ein Mitbewerber oder was macht zum Beispiel jetzt eine Coop oder eine Migros-Gastronomie oder einfach die anderen Gastronomen, die dort auch dabei sind. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich da gegenseitig auch ein bisschen befruchten kann. Man muss nicht immer alles selber erfinden.
Jetzt sind ja die Nachhaltigkeitsberichte auch einfach nur ein Teil des Geschäfts. Das heisst, man kommt nicht mehr darum herum zu sagen, was man alles macht und was man alles nicht macht. Das Ganze muss natürlich jedes Jahr neu kommuniziert werden. Schwingt da nicht auch einfach Gefahr mit, dass das Pendel dann vom einen ins andere extrem überschwappt?
Das hat eigentlich den Geschäftsbericht abgelöst. Also den Nachhaltigkeitsbericht machen wir alle 3 Jahre. Wir dürfen nicht die ganze Übung jedes Jahr machen, weil das bringt eigentlich nicht mehr Erkenntnis, als wenn man es alle 3 Jahre macht. Das ist für uns grundsätzlich eigentlich der richtige Rhythmus. Ob der dann in 5 Jahren noch stimmt, das muss man einfach stetig wieder analysieren und überdenken. Das kann man heute noch nicht sagen.
Wie messen ihr eure Ziel, also Food Waste, Energieverbrauch, da hinten dran stecken enorm viele Prozesse und Überlegungen seitens eurer Abteilung, die für Qualität und Nachhaltigkeit verantwortlich ist?
Bei der Energie ist es ehrlich gesagt noch ziemlich schwierig, weil wo die Restaurants gebaut worden sind, und wir sind ja immer in den Gebäuden von unseren Kunden, hat man keine separaten Energiezähler eingebaut, wo jetzt, sagen wir jetzt mal nur die Küche und das Restaurant messen. Sondern man steht meistens irgendwo angehängt an einem Verbund von einer Etage. Und da werden jetzt werden die jetzt nachgerüstet. Und dann kann man es eben auch messen, vergleichen und Veränderungen aufzeigen. Was den Food Waste angeht, so haben wir gerade hier im Mütlihof zum Teil vom einen Jahr zum anderen 35% weniger Food Waste produziert, weil man es einfach dann immer nach der gleichen Methode gemessen hat. Für das sind wir eben auch Mitglied, zum Beispiel eben United Against Waste, die uns bei diesen Messungen dann nachher unterstützen.
Gemeinschaftsgastronomie ist im Bereich Nachhaltigkeit in der Gastronomie sicherlich um einiges voraus. Und trotzdem, jetzt Good News, es tut sich auch mehr und mehr in der Gastronomie selber. Was haltest du zum Beispiel von dieser Charta für Zukunft, die Gastro Stadt Zürich lanciert hat und die sich für ein klimafreundliches, gesundheitsförderndes und genussvolles Angebot in der Gastronomie einsetzt?
Ich finde, das sind ganz wichtige Zeichen. Der Klimawandel und auch der Klimaschutz, das haben wir auch in der letzten Abstimmung gesehen, das ist etwas, das man jetzt Führschein machen muss. Und es gibt vielleicht Leute, die dann sagen, ja, jetzt haben die so eine Charta unterzeichnet und am Schluss macht gleich wieder jeder, wie er will. Aber ich glaube, es braucht so Initialzündungen. Und nachher braucht es eben auch jemanden, der schauen kann, wie man diesen Gastronomen, egal nach Grösse, Art von Betrieb, individuell helfen kann, um gewisse Sachen umzusetzen. Der Input bei uns gibt der Auftraggeber. Es gibt gewisse Ausschreibungen, die wir gar nicht mitmachen können, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht jedes Menü CO2-Bilanz ausweisen können. Dann müssen wir gar nicht mitmachen an einer Ausschreibung, weil wir werden die garantiert nicht gewinnen. Bei der öffentlichen Gastronomie ist es halt immer noch so, dass der Gastronom sich dann eben auch überlegen muss, was passt für meinen Betrieb. Und wie kann ich dort einen positiven Impact machen, nicht nur fürs Klima, sondern zum Beispiel auch in der Mitarbeiterrekrutierung oder auch in der Gästegewinnung, wo die Gäste sagen, nein, der macht coole Sachen gegen den Klimawandel und das wir unterstützen, indem ich dort essen gehe. Oder eben auch eine Generation Z anspricht, die dann sagt, genau für so einen Arbeitgeber wollte ich arbeiten, weil der verstanden hat, dass wir jetzt vorwärts machen müssen.
Die Esskultur, die ist im Wandel. Wir sind beide an der Präsentation vom Food Report gewesen, von der Hanni Rützler. Was sind jetzt deine Gedanken aktuell aus dem Report 2024?
Zuerst einmal die Erkenntnis, dass die grüne Küche, sprich die vegetarische Küche, vielleicht auch die vegane Küche, aber vor allem die vegetarische Küche, dass die noch an Wichtigkeit wird zunehmen. Und zwar nicht, weil das jetzt Frau Rützler sagt oder Tani sagt, sondern weil es wirklich einfach einen enormen Impact hat auf unser Klima. Der zweite Punkt ist, dass wir wieder lernen müssen, stärker mit den Saisonalitäten zu arbeiten, die wir innerhalb von unserem Land oder von unserem Kontinent haben. Und dass es dann halt nicht das ganze Jahr Erdbeere gibt, auch wenn es momentan, glaube ich, relativ viel gibt, wie ich gelesen habe. Und der dritte Punkt ist, dass man die Sachen eben auch verstärkt wieder muss sichtbar machen für die Leute, die ins Restaurant kommen. Tue Gutes und sprich darüber. Und da habe ich das Gefühl, zumindest wir bei Eldora, das können wir noch besser machen.
Wir müssen ins Handeln reinkommen, das hast du vorher gesagt, das hat auch sie gesagt. Die Zeit vom Zuschauen und Analysieren ist vorbei. Es geht jetzt wirklich um Veränderungen. Wie wichtig ist aus deiner Sicht Ernährungserziehung der Gäste? Und ich sage bewusst Ernährungserziehung oder eben so Nutri-Score-Index-Themen.
Wir setzen dort eigentlich schon viel früher an, weil wir zwei Tochterfirmen haben, die ausschließlich Kinder verköstigen, nämlich Menü & More in Zürich und Kidelis in Genf. Und dort werden natürlich gewisse Ernährungsformen stärker promotet oder natürlich auch schon verlangt von den Schulen, von den Hörten, damit die Kinder ich sage jetzt mal, nicht nur Gemüse essen, aber dass es eigentlich stärker in den vegetarischen Teil hineingeht. Nutri-Score finde ich einen guten Indikator. Ich glaube aber, am Schluss des Tages bin ich nicht ein Lebensmitteltechnologe, sondern ich bin Gastronom. Und wir müssen vor allem mit interessanten Menükreationen im Daily Business die Leute dazu bringen, dass sie sagen, nein, das probiere ich jetzt oder auf das habe ich jetzt Lust oder das sieht gut aus. Und da kann ein kleiner Schritt, wie zum Beispiel eine andere Menüschreibform mit zuerst dem Gemüse und nachher dem Fleisch, das sind kleine Schritte. Und am Schluss sind es die Summe der kleinen Schritte, wo sie die richtige Richtung geht.
Die Esskultur ist im Wandel. Welche Ernährungsgewohnheiten verändern sich gerade aus deiner Sicht oder aus der Sicht der Eldora?
Es ist so ein Zwist zwischen sich Zeit nehmen, ausgewogen essen und Snacking. Man muss sehen, dass in den letzten 15, 16 Jahren auch der Aktivismus über den Mittag oder in der Mittagspause zugenommen hat. Man sieht immer mehr oder man sieht heute viel mehr Leute, die über den Mittag gehen, Sport treiben, speziell in der jetzigen Jahreszeit. und wo dann sagen, ich tue am Abend normal oder richtig essen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir berücksichtigen müssen, wenn wir unsere Menü planen und zusammenstellen. Das bedeutet, dass wir nicht davon ausgehen können, nur weil wir jetzt am Mittag ausgewogen essen wollen und ein Menü essen oder ein Menü zusammenstellen wollen, dass das der grösste Teil auch will. Ich habe das Gefühl, das könnte eine Tendenz sein, die noch zunehmen wird. Das ist etwas, wo vielleicht auch eher ein bisschen am Anfang steht, weil eben auch die Grundmobilität der Leute den Tag durch zugenommen hat. Das, man ist heute nicht mehr den ganzen Tag einfach am gleichen Standort, sondern man bewegt sich vor allem in urbanen Gebieten. Natürlich haben wir auch Kunden, die im Industriebereich zu daheim sind, wo wir dann Fabriken, wo in Fabriken arbeiten. Dort kann man klar sagen, dass die ganzen Ernährungsentwicklungen eher nicht sichtbar sind. Dort braucht es nach wie vor sehr viel Energie auf dem Teller und die Leute sind auch jeden Tag dort.
Wie sieht das Mitarbeiterverpflegungsrestaurant in 20 Jahren aus? Wie bestellen wir, wie verpflegen wir uns? Wir beide sind dann wahrscheinlich pensioniert, ich weiß es nicht. Also, vielleicht du, aber wie stellst du dir das vor?
Stell mir das höchst digital vor, wo die Leute digital bestellen, digital zahlen, dass das Ganze jetzt eigentlich noch weitergetrieben wird. Und das wird der grösste Teil sein, das hat man jetzt auch, man sieht, das ist ein bisschen die Entwicklung, die im Retail eigentlich schon viel fortgeschrittener ist, weder in der Gastronomie oder in der Gemeinschaftsgastronomie. Und dann wird es sicher aber einen Teil geben, der an den traditionellen Mustern festhalten will, wo vielleicht eben auch, das ist immer sehr regional bedingt auch, also wenn man Restaurant anschaut bei uns, zum Beispiel im Kanton Neuenburg oder in La Chaux-de-Fonds, dann funktionieren die schon noch ein bisschen anders, oder im Jura, weder dann in Zürich-Oerlikon oder in Genf. Und dort wird es immer auch die Restaurants geben, die das traditionelle System werden beibehalten. Man muss wissen, so wie heute ein Restaurant in der Gemeinschaftsgastronomie funktioniert, nämlich mit einem Tablet, wo man sich die Sachen selber holt. Die Restaurants haben ihre Geburtsstunde nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem bei der Post und bei der SBB. Und die Serviceform hat sich bis heute nicht gross verändert. Und deshalb denke ich, dass auch das grundsätzlich eigentlich immer noch so ein bisschen die Selbstbedienung, das wird ein Teil bleiben. Aber der Menschenkontakt zwischen den Leuten, die es machen, und den Leuten, die es konsumieren, der wird wahrscheinlich aus Kostengründen wird der wahrscheinlich eher zurückgehen.
Du hast es gesagt, es gibt Kameras, die scannen, es gibt Abraumroboter, die durch den Restaurant durchgehen und Gäste hinten anrennen. Vielen, vielen Dank, Christian Hürlimann, für das Gespräch, das sich jetzt da ganz langsam im Ende zuneigt. Wobei ganz, ganz fertig sind wir noch nicht. Ich habe noch 5 kleine, schnelle Fragen an dich. Bitte einfach antworten, ohne lang zu überlegen. Aber du musst dich für eine von den beiden bitte entscheiden. Home oder Office?
Office.
Stehlunch oder Seated Dinner?
Stehlunch.
Vegane Wurst oder mir doch Wurst?
Richtige Wurst.
Zuckersteuer oder keine Zuckersteuer?
Zuckersteuer.
Mensa oder Kantine?
Kantine.
Danke, Christian, fürs Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder und sehen uns spätestens im November an der IGO in Basel. Danke fürs Reinhören. Diese Episode ist gesponsert worden von GastroFacts, dem ersten nachhaltigen Fachmagazin und Businessportal der Schweizer Hospitality-Branche. Die letzten Worte gehören dir, Christian. Ich sage merci und tschüss.
Ich danke herzlich, dass ich da sein durfte und hoffe, dass wir uns gleich wieder sehen.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.